Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Grüße auch an alle, die nicht abwarten konnten und uns hier exklusiv und schon eine Woche früher auf RTL Plus hören.
Ja,
und
ihr wisst ja, das ist kostenfrei für euch. Und Peter, wir haben bald noch eine große Überraschung hier zu verkünden. Also das wird eine ganz große Nummer für uns auf jeden Fall.
Das kann man sicherlich genauso sagen, aber es ist noch ein Stück weit Zukunftsmusik. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, euch die nächsten Big News zu Tatort Krankenhaus mitzuteilen. Wir können aber auf jeden Fall schon mal verraten, was in der kommenden Woche auf euch wartet. Da bekommen wir nämlich Besuch.
Ja, beziehungsweise der Besuch war ja jetzt schon bei uns. Zum ersten Mal in diesem Podcast durften wir einen Gast begrüßen und der hat extrem Eindruck bei uns hinterlassen. Zum einen, weil er einfach ein wahnsinnig toller und sehr sympathischer Mensch ist und auch, weil er bereit war, uns seine unfassbare Geschichte zu erzählen. Er war und ist Patient und er hat ein sehr, sehr hartes Schicksal erlitten.
Ja, das kann man ohne Zweifel so sagen. Aber wir wollen an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten. Vielleicht nur so viel. Den Fall dieses Patienten haben wir schon mal hier bei Tatort Krankenhaus angesprochen. Er ist ein Mandant, den ich anwaltlich vertrete und der als sehr junger Familienvater durch einen überaus tragischen Krankheitsverlauf beide Unterarme und beide Unterschenkel verloren hat.
Der ein oder andere von euch wird sich mit Sicherheit daran erinnern. Es ist ein wirklich bemerkenswerter Mann, den wir schon kennenlernen durften und ihr bald eben auch. Strahlt eine unglaubliche Stärke aus und wir mussten den auch gar nicht lange bitten, von seinem Schicksal hier zu berichten. Ganz im Gegenteil. Also er war ganz, ganz schnell dabei und es war ihm sogar sehr wichtig, denn er ist mittlerweile, ja, kann man sagen, regelrecht in einer besonderen Mission unterwegs.
Ja, das kann man sicherlich genau so sagen. Und ich denke, dass ihr genauso angefasst sein werdet wie wir, wenn er euch nächste Woche persönlich berichtet und im Übrigen auch in der dann anschließenden Folge.
Genau, das war uns wichtig, uns für diesen Fall wirklich ausreichend Zeit zu nehmen. Und die haben wir uns genommen, deswegen wird es ein Zweiteiler für euch im Podcast. So, und jetzt starten wir mit unserem heutigen Fall. Da ist mir bei der Vorbereitung, ehrlich gesagt, ziemlich schnell schwindelig geworden. Und es hat jetzt noch nicht mal was mit dem Inhalt und der Geschichte zu tun, sondern vielmehr mit dem Umfang. Peter, ihr habt euch mit einer gegnerischen Haftpflichtversicherung eine regelrechte Zettelschlacht geliefert. Also da flogen die Mails zwischen euch nur so hin und her. Wenn man das mal so querliest, dann geht's da mal um Summen, die ihr für euren Klienten fordert. Das ist in diesem Fall der 51-jährige Patrick. Die Haftpflichtversicherung schreibt, nein, das ist ja viel zu viel, wir bieten höchstens die und die Summe, dann muss auch gut sein. Ihr führt dann wieder andere Urteile an, die in ähnlichen Fällen gesprochen wurden und bei denen es höhere Schmerzensgeldsummen gab. Davon zeigt sich dann die Haftpflichtversicherung wieder unbeeindruckt. Also so ging das wirklich hin und her. Läuft das immer so ab?
Also mit Papierbergen haben wir sehr häufig zu kämpfen. Also oftmals sind Behandlungsunterlagen immens umfangreich, mitunter Hunderte, tausende Seiten, wenn jemand monatelang im Krankenhaus war, bekommen wir 3, 4, 5 Ordner mit Behandlungsunterlagen. Unheimlich umfangreich, sehr langwierig, das alles zu lesen. Aber auch die Korrespondenz mit der Gegenseite ist oftmals sehr, sehr umfangreich. Dann geht es hin und her, wie du es jetzt hier beschrieben hast, in dem Fall ein Stück weit erinnert das sagt man immer so scherzhaft, aber es ist auch so an den orientalischen Basar, wenn man jetzt über Schadensersatzansprüche verhandelt der Höhe nach. Ne, dann macht man einen Vorschlag und die Gegenseite bleibt natürlich darunter, man macht wieder einen Gegenvorschlag, hin und her. Das ist oftmals so und irgendwann trifft man sich nicht unbedingt in der Mitte, aber irgendwo dazwischen, weil ein Vergleich ist ja ein gegenseitiges Nachgeben und dann findet man auch häufig in den Fällen auch nach langwierigen Zettelschlachten, wie du es schön umschrieben hast, ein Ergebnis.
Also man kennt das ja auch, wenn man mal so Gerichtsfolgen im Fernsehen sieht. Da werden ganze Rollwagen reingekarrt, wo dann diese Akten drauf sind. Wo ich mich auch manchmal frage, geht's denn nicht auch mal digital? Oder ich glaube, von zu Hause kennt man das auch. Wenn man vielleicht selber mit der eigenen Krankenversicherung eine Leistung haben möchte und die wollen das aber nicht, dann merkt man auch, wie schnell dann so die Aktenordner sich füllen.
Ja, gerade in umfangreichen Strafverfahren, Wirtschaftsstrafverfahren, da gibt es manchmal 100, 200, 300 Aktenordner, Anklageschriften von mehreren hundert Seiten. Da liest der Staatsanwaltschaft anderthalb Tage nur die Anklageschrift vor. Also noch viel umfangreicher als bei uns im Arzthaftungsrecht.
Und zum Schluss weiß wahrscheinlich keiner mehr, was da alles drinsteht. Das liest man doch nicht alles.
Man sollte es schon alles gelesen haben. Ja, auch gerade in Behandlungsunterlagen steckt manchmal im kleinsten Detail die Wahrheit und das muss man erkennen können. Und man bekommt natürlich mit der Zeit ein erfahrenen Blick, wo man schauen muss, wo man suchen muss, dass man vielleicht gar nicht unbedingt alles anschauen muss, sondern gezielt. Das spart dann noch eine Menge Zeit. Aber das braucht einfach Jahre von Erfahrung in diesem Bereich.
Der Tonfall ist mir in dieser Zettelschlacht auch ein bisschen aufgefallen. Also in den Formulierungen, da geht es ja teilweise schon recht rabiat zu. Also man liest da so Sachen wie, wir finden es ihrerseits eine Frechheit, das, Punkt, Punkt, Punkt. Also diesem Schriftwechsel, da knallt es auch ganz gut.
Ja, die Tonalität, das Wording hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren geändert, ist doch härter, straffer geworden. Es muss aber immer sachlich bleiben, das ist schon wichtig. Man kann schon mal deutlicher werden, auch wenn man empört ist, kann man auch mal zu Vokabeln greifen, die vielleicht jetzt sonst in Anwaltsschriftsätzen nicht unbedingt Eingang finden. Aber ja, das ist schon eine schwierige Auseinandersetzung und es wird oftmals auch von den Anwälten der Versicherer und der Ärzte, glaube ich, ein Stück weit erwartet, dass sie deutlich schreiben, das deutlich von sich weisen, auch mit entsprechenden Worten. Mhm. Und man will dann, glaube ich, ein Stück weit dem Mandanten auch gefallen als Arztanwalt.
So, aber in einer Sache wart ihr euch einig. Ihr wolltet euch beide außergerichtlich auf einen Vergleich einigen. Du hast das schon mal erwähnt. Das ist in den meisten Fällen, hast du mal gesagt, auch das Beste für deine Klienten.
Ja, das muss nicht immer das Beste sein. Also ein außergerichtlicher Vergleich hat einfach den Vorteil, dass man den Spatz in der Hand hat und nicht der Taube hinterherhetzt. Weil der Taube hinterherhetzen, das kann manchmal Jahre, vielleicht sogar mehr als 10, 15 Jahre dauern, wenn man durch die Instanzen geht, wie wir das als Juristen sagen. Also vom Landgericht bis zum Bundesgerichtshof kann es sehr, sehr lange dauern. Und auf dieser Strecke lässt man so ein Stück weit Nerven liegen, vielleicht auch Geld, vielleicht auch Mut, die Krankheit schreitet voran. Und darum ist es manchmal besser, wirklich den Spatz zu nehmen als jetzt der Taube, wobei man auch nicht weiß, ob das letztendlich erfolgreich ist, hinterherzuhetzen. Also das muss man immer im Einzelfall schauen, auch wie der Mandant gestrickt ist, ne, ob er so einen Prozess sich aussetzen kann oder nicht. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle, um zu sagen, jetzt besser einen Vergleich schließen, außergerichtlich mit einem gewissen Abstrich, als jetzt ins gerichtliche Verfahren und alles auf eine Karte setzen.
Also eine ganz individuelle Geschichte. So, jetzt soll es aber endlich losgehen hier. Diese Geschichte steckt hinter dem, was ihr bisher gehört habt. Wie gesagt, es geht um Patrick, 51 Jahre alt, Diabetiker und vom Beruf ist er Busfahrer. Zurzeit aber krankgeschrieben. Denn er hat Probleme mit dem Sehen, mit seinen Augen. Und das ist mittlerweile so gravierend, dass ihn seine Augenärztin in eine Augenklinik überweist. Dort schaut man sich erst einmal seine Anamnese an und die sieht folgendermaßen aus. Vor 2 Jahren erkrankt Patrick an Darmkrebs. Eine sehr schwere Zeit für ihn und seine Familie. Patrick ist zum 2. Mal verheiratet und hat mit seiner jüngeren Frau Michaela 2 kleine Kinder von 7 und 9 Jahren. Der Darmtumor wird im nahegelegenen Krankenhaus operiert und anschließend bekommt Patrick hochdosiertes Cortison.
Ja, Mediziner verwenden Cortison unter anderem zur Behandlung von allergischen Reaktionen, entzündlichen Darmerkrankungen und rheumatischen Erkrankungen. Dabei ist die richtige Dosierung das A und O, um unerwünschte Nebenwirkungen zu verhindern. Weil Cortison ist einmal Glücksbringer, also sehr wirkungsvoll, kann aber auch Teufelszeug sein. Und darum ist da die Dosierung von besonderem Gewicht. Und Mediziner von der Rheumaabteilung der Charité in Berlin haben deshalb im Jahr 2002 Richtlinien herausgegeben. Demnach gelten weniger als 7,5 Milligramm am Tag als niedrige Dosis, zwischen 7,5 und 30 Milligramm täglich als mittlere Dosis und bis zu 100 Milligramm als hohe Dosierung. Eine sehr hohe Dosierung beträgt über 100 Milligramm Cortison täglich. Und noch ein wichtiger Punkt. Cortison sollte niemals eigenmächtig oder auch zu schnell abgesetzt werden. In dem Fall leidet der Körper nämlich unter einem akuten Mangel an Cortisol, dem Stresshormon. Das kann sich durch vielfältige Entzugserscheinungen bemerkbar machen, unter anderem Durchfall, schlechteres Sehvermögen, Ausschlag, starke Schmerzen oder auch einem Wiederaufflammen von Entzündungen.
Bei Patrick wird infolge der Behandlung ein grauer Star diagnostiziert. Soweit ich das weiß, ist der gar nicht heilbar, ne?
Das ist insoweit richtig, zumindest nicht mit Medikamenten. Beim grauen Star erkranken in der Regel beide Augen. Zu den typischen Symptomen gehört eine verschwommene oder auch vernebelte Sicht. Und der graue Star ist sehr weit verbreitet. Nicht nur, aber besonders bei älteren Patienten. Etwa ein Fünftel der 65- bis 74-Jährigen leidet am grauen Star, also sehr, sehr viele. Und weil es keine wirksamen Medikamente gibt, kommt als Behandlung nur eine Operation in Frage. Hier wird die getrübte Linse durch eine künstliche Linse ersetzt.
Und da sprechen wir von einer sogenannten Kataraktoperation. Und die wird noch am selben Tag im Krankenhaus angesprochen. Bei Patrick wird zuerst eine Augenhintergrunduntersuchung gemacht. Dabei finden sich im linken Auge so ganz feine Netzhautblutungen. Und der Arzt diagnostiziert eine beginnende diabetische Retinopathie. Infolge des Diabetes, der dem medizinischen Personal im Krankenhaus auch bekannt ist, haben sich Gefäßveränderungen und Durchblutungsstörungen in der Netzhaut des Auges von Patrick entwickelt. Und auch das Makulaödem wird aufgeführt. Das ist eine Augenkrankheit der Netzhaut, die zu Sehstörungen und unbehandelt auch bis zum Erblinden führen kann. Das Makulaödem tritt meist nach operativen Eingriffen wie eben einer Kataraktoperation auf, die für Patrick im Gespräch ist. So, und jetzt wird es ein wenig seltsam. In demselben Bericht des Krankenhauses heißt es, bei Patrick sei bereits eine Augen-OP durchgeführt worden, bei der die Linse entfernt und eine Laserbehandlung erfolgt sei. Dieser Eingriff hat aber definitiv nicht an diesem Tag stattgefunden. Eine Woche später erscheint Patrick zu einem Folgetermin im Krankenhaus. Diesmal wird er von einem anderen Arzt empfangen und der führt noch einmal eine Augenhintergrunduntersuchung bei Patrick durch und stellt verschiedene Punkt- und Fleckblutungen in der Netzhaut beider Augen fest. Dokumentiert sind zahlreiche pathologische Befunde der Netzhaut. Hierbei ist auch von fraglichen Zysten die Rede. Und auch dieser Arzt Nummer 2, nenne ich ihn jetzt mal, empfiehlt Patrick im Hinblick auf den grauen Star eine Kataraktoperation. Also es hat bisher noch keine Operation stattgefunden. Der Arzt klärt Patrick über die unterschiedlichen Linsentypen auf, wie Standard- oder Komfortlinsen. Er empfiehlt die Komfort- bzw. Premium-Linsen, von denen er sich einen besonderen Erfolg versprechen könne. Der Arzt will Patrick allerdings auch daraufhin aufgeklärt haben, dass die Erfolgsaussichten auf der anderen Seite auch wieder nicht so gut aussehen, weil Patricks Augen eben durch den Diabetes bereits geschädigt seien. Patrick dagegen behauptet, diese Worte seien im Gespräch überhaupt gar nicht gefallen. Über diese schlechte Prognose für die OP sei er definitiv nicht informiert worden. Patrick willigt in die Operation ein, in der Hoffnung natürlich, dass er dann besser sehen wird. Und diese Operation erfolgt dann in 2 Schritten. Erst wird sein rechtes Auge operiert, 10 Tage später folgt das linke Auge. 2 Monate später fährt Patrick zur Kontrolluntersuchung in diese Augenklinik und leider fällt das Ergebnis schlecht aus. Der Arzt stellt an beiden Augen ein massives Ödem an der Makula fest, also eine Schwellung im hinteren Augenbereich. Und das kann jetzt allerdings schon vorkommen.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ein zystisches Makulaödem gilt als typisches Risiko bei einer Kataraktoperation. Diese Entfernung der getrübten Linse zählt zu den häufigsten chirurgischen Eingriffen in Deutschland. Circa 900.000 Operationen werden pro Jahr durchgeführt, also eine immense Zahl. Und dabei erreichen die meisten Patienten direkt postoperativ ein gutes bis exzellentes Sehvermögen, aber nicht immer. Besonders bei Diabetespatienten kann das Ergebnis auch negativ ausfallen.
Wie es bei Patrick passiert ist, und ihm werden jetzt 2 Medikamente verschrieben. Zum einen Glaupax-Tabletten und Nevanac-Augentropfen. Die Glaupax-Tabletten haben das Ziel, den Augeninnendruck zu senken, und die Nevanac-Augentropfen lindern Augenschmerzen und Entzündungen. Außerdem dokumentiert der Arzt massive diabetische Netzhautveränderungen und er stellt am linken Auge Vernarbungen fest. Der Arzt hält eine weitere Operation für sinnvoll, eine Laserbehandlung, und der unterzieht sich Patrick anschließend auch.
Ja, das ist auch ein ganz, ganz üblicher Schritt nach einer Kataraktoperation. Falls an der Rückfläche einer implantierten Kunstlinse ein sogenannter Nachstar aufgetreten ist, dadurch soll die Sehkraft des Patienten weiter verbessert werden.
Soweit der Plan und die Theorie. Bei Patrick ist allerdings genau das Gegenteil der Fall. Nach der Operation hat sich sein Sehvermögen massiv verschlechtert. Es folgen jetzt weitere Laserbehandlungen, er bekommt auch weiter Medikamente und anschließend auch Injektionsbehandlungen am Auge, was ich mir als sehr unangenehm, muss ich sagen, vorstelle. Ab einem gewissen Punkt verliert Patrick absolut das Vertrauen in seine behandelnden Ärzte und begibt sich dann in eine andere Augenklinik, in der man sich auch heute noch um ihn kümmert. Nach wie vor in Form von Injektions- und weiteren Laserbehandlungen. Zu diesem Zeitpunkt hat Patrick eine Sehkraft von 60% auf dem linken Auge und 40% auf dem rechten. Peter, du hast mir im Vorfeld unseres Falles jetzt schon gesagt, dass sich der Fall äußerst schwierig gestaltet hat. Warum? An welcher Stelle?
Da hast du vollkommen recht, Tanina. Also an verschiedenen Stellen. Erstmal war er fachmedizinisch sehr schwer zu greifen. Die Augenheilkunde ist ein sehr spezielles Gebiet und nicht so einfach zu beurteilen wie andere Gebiete, die jetzt häufiger Fälle zu uns tragen, so wie die Orthopädie beispielsweise oder das Geburtsschadenrecht, die natürlich auch ihre Schwierigkeiten haben, aber das kommt deutlich häufiger vor als Fälle aus dem Bereich der Augenheilkunde. Und da ist der Vorteil jetzt einer Kanzlei wie der unsrigen, dass wir auf ein großes Sachverständigennetzwerk, das wir über die Jahre gebildet haben, zurückgreifen können. Wir haben also fast für jede Fachdisziplin einen Sachverständigen, den wir zur Rate ziehen können. Und das ist ein großer Vorteil. Und da gehört auch ein Augenheilkundler dazu. Und der hat uns in dem Fall auch beraten und uns Hinweise gegeben, was hier denn falsch gelaufen ist. Und es waren sehr, sehr viele Versäumnisse und die sind nicht so leicht zu beschreiben. Für den Laien auch sehr schwierig zu verstehen. Darum wollen wir da jetzt im Einzelnen gar nicht so drauf eingehen. Aber grob zusammengefasst, was vollkommen unterschätzt worden ist, ist die von dir, Tanina, angesprochene diabetische Retinopathie, also die Veränderung an der Netzhaut. Da muss man auch zurückhaltender sein mit dieser Operation, weil dadurch das Risiko eines postoperativen Makulaödems deutlich ansteigt. Also Diabetes ist in vielen Bereichen der Medizin ein ganz großer Risikofaktor, dem oftmals nicht so die Bedeutung zugesprochen wird, ärztlicherseits, wie es sein müsste. Also das ist wirklich ein Risikofaktor, der Schwierigkeiten bei verschiedensten Operationen mit sich bringen kann. Und daher ist das was ganz Wichtiges, worauf immer hinzuweisen ist. Und auch das war ein Fehler. Dann hast du diese Glaupax-Tabletten angesprochen. Da sagt der Gutachter, der Augenheilkundler, das war eine völlig ungeeignete Medikation bei der Konstellation wie hier bei Patrick. Und auch diese Nevanac-Tropfen waren völlig unzureichend. Da hätte man auf deutlich höher wirksame Medikamente zurückgreifen müssen. Und die Diagnose Makulaödem hätte in der Folge eine medikamentöse Injektionstherapie in Kombination mit der Laserbehandlung nach sich ziehen müssen. Auch das ist viel zu spät erst gemacht worden, nämlich 3 Monate zu spät. Auch da ein grobes Versäumnis. Und diese Laserkoagulation, die du angesprochen hast, die durchgeführt worden ist, direkt im Anschluss, die war kontraindiziert, sagt der Gutachter. Und hinzu kommt, dass das Lasergerät, und das ist auch von den Ärzten der Gegenseite eingestanden worden, war falsch eingestellt.
Oh nee.
Also es wurde gar nicht kontrolliert, passt das für Patrick? Und dem war nicht der Fall. Und auch da war ein Fehler. Und, um das wirklich jetzt zum Abschluss zu bringen, auch die Aufklärungsrüge hat verfangen. Nämlich es hätte darauf hingewiesen werden müssen, dass das Risiko, ein Makulaödem zu bekommen, deutlich erhöht ist. Und auch das ist unterblieben. Also in sämtlichen Bereichen Versäumnisse und Behandlungsfehler, die dann dazu geführt haben, dass die Gegenseite einknicken musste und ein Angebot abgeben musste zur außergerichtlichen Schadenregulierung. Und dann begann eigentlich die von dir eingangs besprochene Zettelwirtschaft.
Ich habe ja auch erwähnt, dass ihr verschiedene andere Urteile angeführt habt, wo mehr Geld in so einem Fall gezahlt wurde. Also ich glaube, sowas habe ich bisher noch nicht in den Unterlagen gelesen. So, ich kenne das mit Präzedenzfälle und so weiter, die man dann ja so anführt. Und da hattet ihr einige Fälle, da sind schon stattliche Summen gezahlt worden. Da wollte sich die Haftpflichtversicherung auch gar nicht drauf einlassen. So, das war so ein Punkt.
Ja, das ist ein wichtiger Moment. Also wir haben, was die Schmerzensgeldrechtsprechung anbelangt, haben wir eine riesige Kasuistik. Also eine riesige Sammlung von Einzelfallentscheidungen. Die gehen manchmal von bis, ne? Dann hat das Landgericht im Norden bei der und der Erkrankung 10.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen und das Landgericht im Süden 20.000. Dann stürzt sich natürlich der Patientenanwalt auf die Entscheidung mit 20.000 und sagt, die ist vergleichbar und angemessen, und der Arztanwalt auf die mit 10.000. Das liegt natürlich in der Natur der Sache.
Und schon fliegen die Unterlagen wieder hin und her. Ja.
Ja, das ist eine große Schwierigkeit, weil es da auch oft ein Gefälle gibt von Norden nach Süden oder auch mal von Osten nach Westen, was die Schmerzensgeldrechtsprechung anbelangt. Also sehr, sehr unterschiedlich auch. Und was Versicherer gerne übersehen ist, die zitieren ein Urteil aus dem Jahre 1996. Da wurde damals noch D-Mark-Zeiten, sagen wir mal, für einen gebrochenen Arm 5.000 D-Mark zugesprochen. Diese 5.000 D-Mark entsprechen aber jetzt 28 Jahre später nicht mehr dem Betrag, den er da wert war. Die rechnen nicht die Inflation ein. Also man muss immer das inflationsbereinigen. Das sind dann ganz andere Summen. Das lassen die aber gerne, natürlich völlig unbewusst, sage ich mal mit dem Augenzwinkern, außen vor und sagen, es gab doch nur 5.000 D-Mark. Das sind 2.500 Euro und mehr gibt es nicht. Und hier war es auch so, dass die ein Urteil aus den 1990er Jahren zitiert haben und 5.000 umgerechnet dann Euro angeboten haben. Was natürlich, ich sag's jetzt mal ganz deutlich, ein Witz war, weil Patrick musste sich insgesamt fast 100 Eingriffen unterziehen. Nachher also sehr, sehr viele. Also viele kleinerer Natur, also nicht 100 Operationen unter Vollnarkose, dann hätte es noch einen anderen Schmerzensgeldbetrag gegeben. Aber dennoch, und dann wurden lediglich 5.000 Euro angeboten. Und das führt natürlich dazu, dass die Fronten doch sich als verhärtet darstellen und die Wortwahl auch ein Stück weit deutlicher wird, wenn solche völlig untersetzten Angebote abgegeben werden. Und das ging dann immer wieder hin und her und dann haben sie 7.000 angeboten und dann 10.000. Und um es zu verkürzen, im Endeffekt haben wir uns auf 35.000 Euro, also das Siebenfache, verständigt. Und das hielt ich dann auch für in dem Stadium zumindest. Wir hätten vielleicht gerichtlich auch mehr bekommen, aber es sollte außergerichtlich abgeschlossen werden. Das war so Patricks Vorstellung. Doch ein durchaus angemessener Betrag. Und aber es war wirklich ein deutliches Hin und Her. Und ja, als Patientenanwalt stelle ich mich dann auch schon mal auf die Hinterbeine, wenn ich solche Angebote bekomme, die so völlig daneben liegen und dem Ganzen nicht gerecht werden. Und dann stellen sich auch die Nackenhaare auf und das Wording wird doch härter und deutlicher.
Patrick kann froh sein, dass er dich hatte. Also die Liste, die du vorhin aufgeführt hast, an Fehlern. Du wärst deutlich schneller durch gewesen, wenn du aufgelistet hättest, was alles richtig gelaufen ist. Ja, da wären wir schnell durch gewesen.
Ja, hier gab es sehr, sehr viel Versäumnisse. Und die haben letztendlich dazu geführt, auch schon in der Masse die Versicherung zu erschlagen und zu sagen, okay, wir sind regulierungsbereit. Auch wenn sie immer natürlich dazu sagen, ohne Rechtsverpflichtung, Klammer auf, wir sehen es im Grunde ja anders, aber wir wollen es vom Tisch haben. Okay, ist das Wording der Versicherer. Aber letztendlich sind wir von den 15 in 35.000 Euro gekommen und damit sollte es auch dann sein Bewenden haben.
Ja, ich denke jetzt gerade so ein bisschen außerhalb des Juristischen so an Patrick, weil ich glaube, jeder von uns weiß, wie unangenehm das ist, wenn irgendwas mit den Augen ist, wie eingeschränkt man dann ist und wie schnell man eingeschränkt ist, wenn die Sicht nicht richtig funktioniert. Das ist einfach, wenn noch Schmerzen dazu kommen, sowieso. Aber also mich macht das wahnsinnig, ich habe oft was an den Augen, ich bin Kontaktlinsenträger, vielleicht mache ich sie manchmal nicht ordentlich genug sauber. Und dann noch eine Bindehautentzündung und das ist alles immer Murks. Dann weiß ich nicht, mit der Brille kann ich dann auch nicht gut sehen. Dieses ganze Getropfe immer in die Augen, Autofahren ist dann blöd. Man ist so richtig eingeschränkt. Es gibt schlimmere Krankheiten natürlich, aber Augenlicht, das ist unser Augenlicht. Eine ganz besondere Ware.
Ja, da hast du vollkommen recht. Und man sollte diese Ware auch immer kontrollieren lassen.
Ach, jetzt nicht der beste Begriff der Welt, aber du
nein, weißt ich aber, ja, was ich aber wir verstehen alle, was du meinst. Und wenn ich da nicht falsch liege oder es falsch im Kopf habe, es ist ungeheuer wichtig, den Augeninnendruck zu messen, dass der in einem Bereich ist, der dem Normbereich entspricht, weil der Augeninnendruck verrät sehr viel, wenn der nicht passt, über weitere mögliche auch schwerwiegende Erkrankungen, darum immer wieder regelmäßig. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht abgestraft von Augenheilkundlern, aber so wurde es mir zumindest mal gesagt, den immer wieder messen lassen, ob der im Normbereich ist, was ganz, ganz wichtig ist.
So habe ich es auch gehört. Was ich allerdings auch gehört habe, ist, dass man das als Patient selber zahlen muss.
Ja, das ist, glaube ich, eine Igelleistung. Aber das Augenlicht und oder die Folgen, die da noch in Richtung Schlaganfall, Vorboten und so weiter sich da finden, das sollte einem schon das wert sein, diesen Betrag. Der ist, glaube ich, überschaubar. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es ist, aber das würde ich schon investieren wollen.
Also ihr hört es zwischen den Zeilen raus. Im Prinzip raten wir euch, lasst euch mal beim Augenarzt regelmäßig durchchecken.
Ja.
Machen wir heute einfach mal. Obwohl wir ja kein Medizin-Podcast sind, aber das, da stehen wir jetzt mal gerade zu. Wir wünschen euch alles Gute. Wir wünschen Patrick alles Gute. Das war's mit der Folge dieses Mal Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und wie gesagt, die nächste Folge, die nächsten beiden Folgen werden ein bisschen anders. Da haben wir Besuch. Und das ist ein Patient, von dem wir euch vorhin schon erzählt haben, der ein hartes Schicksal erlitten hat. Worüber wir uns aber sehr freuen, ist, dass er uns davon berichten wird.
Und ihr solltet euch diese Folge auf keinen Fall entgehen lassen, weil es beginnt, das kann ich noch spoilern an dieser Stelle, mit einer ganz, ganz kleinen Blutblase, vielleicht 1 Zentimeter groß, wie wir es eigentlich jeder mal schon oder häufiger sogar im Leben schon hatten. Und wenn man schaut, was daraus geworden ist, dann ist das schon sehr, sehr erschreckend. Also seid dabei, nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, mit der Sonderfolge Im Gespräch.
Und wir sagen Tschüss für heute.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.